Herzlich willkommen zum Forum im RBB24 Inforadio, unserem ersten Forum im Jahr 2023. Mein Name ist Harald Asel. Am 4. Oktober fand das Berliner Religionsgespräch zum Thema Orthodoxien im Krieg statt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch die orthodoxen Christen weltweit erschüttert. Gibt es theologische Begründungen für die große Staatsnähe des Moskauer Patriarchen? Welche Rolle spielt das Narrativ über den dekadenten Westen? Und welche Zukunft hat die Ökumene? Unser Forum in Zusammenarbeit mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, dem Verlag der Weltreligionen im Suhrkamp Verlag und der Udo-Keller-Stiftung. Zur Einleitung blickt Akademiepräsident Christoph Markschies in die Geschichte der westlichen Vorurteile über die Orthodoxie und wird beim Berliner Theologen und Wissenschaftsorganisator Adolf von Harnack fündig in einem Vortrag aus dem Jahre 1913.
Und da hat Adolf von Harnack gesagt, ganz egal, ob es Russen oder Griechen sind, orthodoxe Kirche ist eins, er nannte es griechisch-slawisch und stellte den griechisch-slawischen Osten dem lateinischen Westen gegenüber und sagte, das sind die Spitzensätze dieses Vortrags, die griechisch-slawische Kirche steht auf dem Stand der Antike, ist eine versteinerte Kirche, während sich die westliche Kirche modernisiert hat, in der Aufklärung verändert hat.
Harnack hätte es besser wissen können, so Markschies, aber er wollte nicht, weil er die Bekämpfung der Orthodoxie als eine zentrale Aufgabe der eigenen Nation und der eigenen Konfession hielt.
Warum trage ich Ihnen das vor? Denn Sie werden vielleicht sagen, das gehört in den Keller des Berliner Akademiearchivs und ist nun wahrlich schon ziemlich lange her. Ich befürchte, diese Bilder sind, Sie kennen die schöne Donauversickerung, sind sozusagen wie ein Unterstrom, der sich durch viele Bilder hindurchzieht. Mein Eindruck ist, eine der Probleme, die wir an dieser Stelle haben, bei dem Thema, wie gehen wir mit der Orthodoxie um, wie geht die Orthodoxie mit der Lage in Osteuropa um, dass das ein Bild ist, was auf unserer Seite häufig von diesen Wahrnehmungen immer noch geprägt ist.
Nun hätte ich nach diesen einleitenden Worten eigentlich die Moderation übernommen. Doch an diesem 4. Oktober war ich leider kurzfristig erkrankt. Christoph Markschies übernahm freundlicherweise die Gesprächsleitung. Es diskutieren Emanuel Sviatos, Vikarbischof der griechisch-orthodoxen Metropolie in Deutschland, Regina Elsner vom Berliner Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, der Zürcher Fachjournalist für Religion, Kirche und Gesellschaft Michael Mayer und, zugeschaltet per Video, Thomas Nemeth, Professor für Theologie des christlichen Ostens an der Uni Wien und die Soziologieprofessorin Christina Stöckel von der Uni Innsbruck.
Das ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Situation. Heute gebe ich nicht nur die Rolle des Akademiepräsidenten, sondern auch die des RBB-Moderators und kann Sie nur sehr, sehr herzlich darum bitten, ich habe diese Profession nicht gelernt und übe sie normalerweise auch nicht aus, mir freundlich nachzusehen. Und mein großer Vorteil ist, die erste Frage, die ich stelle, die hat mir noch Herr Asel aufgegeben. Alle weiteren muss ich selber finden.
Warum müssen wir über die Orthodoxie reden, wenn wir über den aktuellen Krieg reden? Und ich fange aber mal mit Ihnen an, denn Sie könnten doch sagen, was haben wir denn als griechische Orthodoxie und als dem ökumenischen Patriarchen in Konstantinopel, der nun sich um Natur und Frieden kümmert, was haben wir denn bloß mit den Russen zu schaffen?
Sie haben gerade das Schlüsselwort gesagt. Es geht um den Frieden. Ich glaube, dass es in Deutschland, zumindest bei den Menschen, die Orthodoxie als ein Sammelsurium von verschiedenen Kirchen, Gruppen, wie auch immer sehen, das Missverständnis gibt, dass zwischen den griechisch-orthodoxen und den russisch-orthodoxen und den rumänisch-orthodoxen und den orthodoxen in Palästina Riesen, Lücken klaffen und große Täler ohne Boden, und das stimmt nicht. Wir verstehen uns als eine orthodoxe Kirche. Und wenn Sie davon sprechen oder fragen, warum interessiert uns das im ökumenischen Patriarchat, dieser Krieg, weil wir als eine Kirche, als ein Leib sehen, dass ein Glied unseres Leibes leidet, dass es eine Wunde gibt, eine Wunde, die klafft in unserem Leib, Wir sehen zwei Völker. Sie sehen hier einen Titel, den haben Sie wahrscheinlich mit Interesse gelesen, Orthodoxien im Krieg. Das war so der Moment, wo ich gesagt habe, ich komme vielleicht doch nicht heute Abend, weil es sind ja nicht zwei Kirchen oder eine Kirche oder Kirchen oder Christen im Krieg. Es hat ein Land, ein anderes Land angegriffen, einen Krieg angefangen, in dem es die Souveränität dieses Landes anzweifelt. Und leider Gottes gibt es eine Einmischung der Kirchen in diesen beiden Ländern, der autokephalen Kirchen, also namentlich der Kirche von Moskau mit ihrem Oberhaupt und der Kirche in der Ukraine. Wobei man auch dazu sagen muss, dass es in der Ukraine mittlerweile viel mehr orthodoxe Kirchen gibt. Wir haben dort wieder ein Sammelsurium, so schließt sich der Kreis meiner Ausführungen. Glauben Sie nicht, dass die Tatsache, dass viele orthodoxe, autokephale Kirchen noch nicht Stellung bezogen haben zu diesem Krieg, dass uns das nicht betrifft und traurig macht und erschüttert hat und dass wir in einer Schocksituation sind, weil wir sehen, dass dort etwas passiert, was bar jeder Logik und jeder christlichen Liebe ist und jeder christlichen Grundlage. Also dieser Krieg beschäftigt uns alle Orthodoxen weltweit. Nicht, weil orthodoxe Kirchen oder Orthodoxien ihn führen, sondern weil in einem, zwei Ländern, wo vornehmlich orthodoxe Christen leben, diese Kirchen instrumentalisiert werden, um diesen Krieg zu begründen. Und das ist in meinen Augen persönlich, aber auch in den Augen unserer Kirche, ein Verbrechen.
Darf ich Ihnen eine freche Nachfrage stellen?
Immer.
Wenn man im Estland ist, gibt es doch orthodoxe Christen und Christen im Estland, die wollen aus der Obödienz des Moskauer Patriarchats ausscheiden und wollen sich dem Konstantinopolitaner Patriarchen unterstellen. Und jetzt sagen Sie, Sie sind eine einige Gemeinschaft. Man könnte doch auch dafür argumentieren, dass es sich um eine tief zerstrittene Gemeinschaft handelt und dass ein Mensch, der das bisher eher von außen gesehen hat, an diesem Konflikt erkennt, dass er Teil von multiplen Konflikten ist, in denen Orthodoxie tief gespalten ist und es nicht mehr schafft, die Einheit, die man dogmatisch festhält, auch aktualiter zu realisieren.
Ich antworte ganz frech zurück. Wer unter Ihnen verheiratet ist, der möge mir bitte sagen, ob er oder sie sich nie gestritten hätte mit seinem Partner oder einen Konflikt oder seiner Partnerin gehabt hätte. Also wir sprechen von einer Familie, einer Gemeinschaft, in der es auch durchaus nicht nur Sonnentage, sondern auch Wolkentage gibt. Ja, in der Orthodoxie gibt es viele unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Themen. Ich könnte genauso zurückfragen, was ist in der römisch-katholischen Kirche los, wenn die deutschen Bischöfe sagen, wir unterstützen eine stärkere Einbindung katholischer Frauen in die Ämter. Was ist in der evangelischen Kirche los, wovor, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, noch nicht mal in einem halben Jahrhundert es keine Abendmahlsgemeinschaft gab in diesem Land und so weiter und so fort. Also Konflikte, denke ich, sind vorgezeichnet und sind Teil des Lebens in einer Gemeinschaft. Sie haben über die Kirche von Estland gesprochen, beziehungsweise die Orthodoxen in Estland. Denen geht es nicht anders, als es den Griechen gegangen ist im 19. Jahrhundert, wo sie gesagt haben, unter Druck, ja, wir möchten eine selbstständige Kirche haben. Denen geht es auch nicht anders als der Kirche von Georgien, die im 20., also Ende des 20. Jahrhunderts gesagt hat, wir möchten auch autokephal werden, wir möchten selbstständig sein. Wir haben viele Beispiele, wo die Autokephalie in Ruhe und besonnen vergeben wurde und von der Mutterkirche, also vom ökumenischen Patriarchat, auch wohlwollend und gerne vergeben wurde, weil man eben weiß, dass man eine gemeinsame Basis hat.
Jetzt frage ich meine Nachbarin, mit welchen Orthodoxien sollen wir uns denn beschäftigen, wenn wir sozusagen nicht alle Konflikte aufarbeiten können seit der Spätantike? Mit welchen Orthodoxien, Kirchen, Gruppen, sozialen Verhältnissen muss man sich sinnvollerweise beschäftigen, wenn man die jetzt eingetretene Zuspitzung der Konflikte besser verstehen will?
Die Herausforderung ist ja tatsächlich, dass, wie es Bischof Emanuel gerade auch beschrieben hat, die orthodoxe Kirche aus vielen verschiedenen Kirchen besteht und es sehr teilweise auch große Unterschiede gibt zwischen diesen Kirchen. Ich glaube auch, dass man diesen Krieg und die Art und Weise, wie alle Kirchen, nicht nur die orthodoxen Kirchen, mit diesem Krieg umgehen, auch die katholische und die evangelischen Kirchen, andere Kirchengemeinschaften, dass man das nur verstehen kann, wenn man sich auch mit den inneren Spannungen und Konflikten der Orthodoxie insgesamt beschäftigt. Da gehören diese Konflikte zum Beispiel um Autokephalie dazu. Und ich würde an der Stelle schon das erste Mal, glaube ich, widersprechen, dem geschätzten Bischof, weil ich sehe schon, dass die Autokephalie in den seltensten Fällen konfliktfrei vergeben wurde, also die Unabhängigkeit, weil es diese Verbindung gibt mit Nationalstaaten, mit Grenzen, mit politischen Grenzen, die theologisch aufgefüllt werden, ne, die aufgeladen werden. Und da gibt es dann eben Probleme automatisch, weil es gegen diese Einheit spielt, die man gleichzeitig bringt. Die Diskussion darüber wahrzunehmen, die zum Beispiel sehr intensiv zwischen den orthodoxen Theologinnen und Theologen in Nordamerika und in Griechenland geführt wird, mit und teilweise gegen die orthodoxen Theologinnen und Theologen in Russland oder im osteuropäischen Bereich. Das ist entscheidend, das wahrzunehmen, dass das, wie unterschiedlich das ist, um eben auch nicht in diese Falle von Herrn Harnack zu fallen, dass das irgendwie alles eins ist und sehr, sehr fremd. Ich würde aber auch noch hinzufügen, dass wir uns auch mit Osteuropa mehr beschäftigen müssen, weil das zusammengehört, weil man die Orthodoxien dort, die Orthodoxien in Osteuropa auch dann wieder differenzieren muss, um zu verstehen, warum das genau an der Stelle jetzt gerade so extrem eskaliert ist und gerade dort die Orthodoxie so politisiert ist, wie sie es eben in anderen Erdteilen gar nicht so sehr mehr ist.
Jetzt würde ich gern Thomas Nemeth fragen, der sich ja mit der Ukraine sehr ausführlich beschäftigt hat. Wie viel Orthodoxien gibt es denn in der Ukraine?
Ja, es ist ein sehr komplexes Phänomen, wie es schon angesprochen wurde, denn wenn man sich diese statistischen Zahlen vergegenwärtigt, dann sind etwa 60 oder manche sagen 70% der Ukrainerinnen und Ukrainer orthodox, aber sie sind im Wesentlichen aufgeteilt in zwei große Jurisdiktionen. Einerseits die ukrainische orthodoxe Kirche und die orthodoxe Kirche der Ukraine. Also man merkt schon bei den Namen, dass es nicht so einfach ist. Nämlich einerseits die ukrainisch-orthodoxe Kirche, die als eine selbstverwaltete Kirche dem Moskauer Patriarchat zugeordnet war bis vor kurzem, aber sich am 27. Mai dieses Jahres auf einer Kirchenversammlung faktisch für selbstständig erklärt hat, was jetzt allerdings auch nicht so ganz ungewöhnlich ist. Man muss sich, glaube ich, daran gewöhnen, dass in der Orthodoxie vieles nicht so einfach festgelegt ist. Und dann gibt es die orthodoxe Kirche der Ukraine, die Ende 2018, Anfang 2019 entstanden ist aus einem Vereinigungsprozess, der ursprünglich allen orthodoxen Kirchen gegolten hat, aber wo im Wesentlichen eben die bislang nicht anerkannten Kirchen des Kiewer Patriarchats und der Autokephalenkirche eben fusioniert sind und vom Patriarchat von Konstantinopel die Autokephalie erhalten haben. Das hat dann allerdings das Moskauer Patriarchat dazu veranlasst, gegenüber dem Patriarchat von Konstantinopel die Kirchengemeinschaft einseitig aufzukündigen.
Jetzt stelle ich auch Thomas Nemeth die freche Frage. Ich habe vorhin so feierlich erklärt, der Harnack hatte ein ganz falsches Bild. Aber diese Form von ich stoße dich aus der Kirchengemeinschaft aus, das erinnert doch überraschend an Szenarien aus der christlichen Spätantike.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass ja die Orthodoxie als ein wesentliches Element auch diese Gestuftheit hat. Also nicht nur die Vielfalt, die es heute gibt, sondern wenn man sich etwa die Rechtsordnung anschaut, haben wir die alten Kanones bis zu ganz neuzeitlichen Elementen der Verfassung. Und das bedeutet eben auch, dass viele Handlungsmuster aus der frühen Zeit heute fortleben in einer modifizierten Form, was ja dann auch das Verhältnis zum Staat etwa betrifft.
Das ist, glaube ich, genau die Frage an Frau Stöckel. Sie kommen aus dem Projekt Post-Secular. Man hat ja so das landläufige Vorurteil, naja, so ist die russische Kirche. Egal, ob es da Putin gibt oder einen Zaren gibt, die sind halt so und sind jetzt glücklich, dass nicht mehr Stalinismus ist und hunderte von Priestern einfach an die Wand gestellt werden. Was hat sich verändert?
Die Frage nach dem Verhältnis der russisch-orthodoxen Kirche zum Staat ist natürlich eine große Frage. in der auch historische Kontinuitäten natürlich nicht weggedacht werden können. Und Kollege Nemeth hat diese Kontinuität bereits angesprochen, ein enges Verhältnis zwischen Staat und Kirche, dieses byzantinisch-symphonische, die Kirche dient sich dem Staat immer an und ist sozusagen mitgefangen, mitgehangen bei allen politischen Entscheidungen. Das ist tatsächlich ein Bild von der russisch-orthodoxen Kirche oder auch der Orthodoxie allgemein, das sehr weit verbreitet ist. Um jetzt über die russisch-orthodoxe Kirche zu sprechen in der Gegenwart und auch wie sie sich verändert hat seit dem Ende des Kommunismus, so ist ganz wichtig festzuhalten, dass diese 30 Jahre eine Zeit des großen Wandels waren und auch des großen Aufbruchs und der großen Veränderung. Diese Prozesse der Veränderung waren für Religionssoziologinnen wie mich sehr spannend zu beobachten. Und es hat sich tatsächlich innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche sehr viel getan. Auf der Ebene der Gemeinden, auch auf der Ebene der Beziehung, die sich entwickelt hat zwischen Kirche, Staat und Zivilgesellschaft. Was wir in dem Projekt Post-Secular Conflicts irgendwie greifen wollten, war diese Idee, dass in einer Gesellschaft, die sich als postsäkular versteht, also als offen für religiöse Interventionen auch in den öffentlichen Raum und in die öffentliche Debatte, dass das seitens der Kirchen einen Wandel erforderlich macht, eine Öffnung hin zu moderneren Themen. Und diese Öffnung hin zu modernen Themen, die hat es auch in der russisch-orthodoxen Kirche, wie in allen orthodoxen Kirchen in diesen letzten 30 Jahren natürlich gegeben. Man denke nur daran, dass die russisch-orthodoxe Kirche angefangen hat, den Begriff der Menschenrechte zu nutzen und auch zum Teil für sich in Anspruch zu nehmen, sie würde die Menschenrechte verteidigen. Und vor diesem Hintergrund ist es mit Ausbruch des Krieges umso erschütternder zu sehen, dass Patriarch Kirill sich wirklich zu einem reinen Sprachrohr der Politik Wladimir Putins gemacht hat, sie jetzt unterstützt, in jeder Hinsicht unterstützt. Jetzt werden Sie vielleicht dann wieder mich provokant fragen, naja, aber dann hat sich ja eigentlich nichts geändert. Ich kann nur sagen, es gab viele Anzeichen dafür, dass der russisch-orthodoxen Kirche, dem Moskauer Patriarchat, unterschiedliche Wege offen standen, um sich zu verhalten. Zu dieser Politik, zu diesem Krieg, aber auch zu den aktuellen modernen Herausforderungen.
Ich wollte Herrn Mayer eine Frage stellen, die bei einem Basler Theologen anfängt. Ich weiß nicht, ob man das mit einem Züricher machen darf, aber Karl Barth hat ja den deutschen evangelischen Kirchen vorgeworfen, dass sie sich zu sehr staatskonform zur Absegnung von Krieg und Gewalt haben herbeigelassen. Ist das ein Konflikt, in dem es um Theologie geht? Sie haben auch Theologie studiert. Ja. Oder ist das ein Konflikt, in dem es einfach um bestimmte, wie soll man sagen, soziale Formen von Kirchlichkeit in Nationalstaaten geht und es gibt das, was man bei Patriarch Kyrill beobachten kann, auch bei Bischof so und so evangelisch 1933. Also wie viel Theologie ist da eigentlich drin?
Ich glaube, sehr wenig Theologie. Und um mit Barth anzufangen, der war ganz sicher sehr religionskritisch. Was Kirill vorgibt, also was Theologie zu sein, das ist eigentlich das ist national aufgeladen, das ist politisch, ideologisch aufgeladen. Man muss es vergleichen vielleicht mit anderen Staaten, zum Beispiel mit der iranischen Revolution, wo das sehr ähnlich war. Und ich glaube, das ist eigentlich der größte Missbrauch der Religion. Klar, er segnet Waffen, er legitimiert den Kampf gegen die Ukraine oder überhöht ihn als metaphysischen Kampf gegen das Böse, gegen den Antichristen. Aber eben Religion auszuhöhlen, sich uns vor ihrer Grundintention oder Grundaufgabe, sagen wir mal, die Grundfragen des Menschen zu beantworten oder ihm bei der Kontingenzbewältigung zu helfen, das lässt er ja völlig außer vor und instrumentalisiert sie einfach.
Das wäre natürlich jetzt sehr bequem. Die Religion wird missbraucht und wird funktionalisiert von der Politik. Und ich stelle mal wieder eine freche Frage, auch wenn ich ja selber und das auch gern evangelischer Theologe bin, stellt sich doch die Frage, was macht es denn an den alten? Sie haben gesagt, die orthodoxe Kirche ist verbunden durch ein bestimmtes Set an konziliar verabschiedeten Dogmen. Gibt es vielleicht an denen etwas, was den Missbrauch erleichtert?
Wenn aus Theologie Ideologie wird, dann ist alles erlaubt. Im Namen eben dieser Symphonie, wie Frau Stöckel sagte, ja, ein alter, schöner Begriff, ein wohlklingender Begriff, aber auch ein sehr gefährlicher Zustand. Wenn ich das den Vergleich ziehen könnte, wir haben in Griechenland eine Staatskirche. Es gibt dort eine Staatskirche, deren Verfassung Teil der griechischen Verfassung ist. Da gibt es Vorgaben, an die sich die Synode auch halten muss. Es gibt jetzt in Griechenland ein riesiges Bistum mit 350 Gemeinden. Da hat die Kirche gesagt, das müssen wir teilen. Die Regierung hat gesagt, nein, das finanziell wird es nicht machbar sein, weil eine Abhängigkeit der Kirche, eine finanzielle Abhängigkeit der Kirche einfach vorhanden ist. Das ist auch eine Tatsache. Man versucht Wege zu finden, aber die Kirche verbeugt sich oder verbietet sich nicht so sehr, dass sie sagt, wir machen alles, was ihr sagt. Ja, wir wollen Hand in Hand arbeiten, aber die Kirche sagt auch, wir haben eine Verantwortung, eine spirituelle Verantwortung, eine ethische Verantwortung gegenüber den Menschen, die wir betreuen. Und ich habe das Gefühl, aus dem, was wir hören und sagen, und ich beziehe mich wieder auf diese Predigten des Patriarchen Kyrill, auf diese Glorifizierung der Helden, ja, auf die automatische Garantie der Heiligsprechung nach dem Krieg, wo ich sage, das ist nicht die Kirche, der ich diene. Das ist auch nicht die Theologie der Kirche, der ich diene. Also, um Ihre Frage klipp und klar zu beantworten, es geht nicht um das Anpassen der Theologie an das, was die Regierung möchte. Es geht um das Anbiedern dieser Menschen an diese Gangart. Eine Regierung, die ihr vielleicht auch, ich lehne mich mal aus dem Fenster, gesagt hat, also wenn ihr nicht mit uns zieht, dann gibt es Probleme, dann habt ihr auch Probleme. Patriarch Kyrill mag eine Rolex tragen, aber Patriarch Kyrill wird auch der Dienstwagen und die Bodyguards vom Staat gestellt. Er weiß genau, da gibt es Leute, die jeden Tag berichten, was er macht. Ich möchte nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Das soll nicht bedeuten, dass ich das, was der Patriarch Kyrill macht, dass ich das gutheiße oder willkommen heiße. Ganz im Gegenteil. Ich tue mich sehr schwer, wenn die Theologie meiner Kirche so durch den Wolf gedreht wird und daraus ein Met gemacht wird, das man dann schön verpackt und sagt, das ist die Orthodoxie der Neuzeit. Mhm. Auf der anderen Seite, die Orthodoxie ist eben nicht nur die Stellung zum Krieg, die Patriarch Kyrill durch seine Enzykliken und seine Predigten in den Äther gibt. Die Orthodoxie ist auch die Friedensbotschaft des ökumenischen Patriarchen, der gesagt hat, hört auf. Orthodoxie ist aber auch der Protest der Mütter und Väter und Kinder und Ehefrauen in Russland, die die Herde von Bischof, von Patriarch Kyrill bilden, die ihren Patriarchen sehen, der all das absegnet, Waffen und alles andere, und die sagen, das ist nicht unser Krieg, was macht ihr da? In diesem Fall, glaube ich, gibt es, auch wenn wir das nicht mitbekommen, ich bekomme es mit durch andere Kanäle, durch Freunde, die ich habe in Russland, dass eine starke Bewegung gegen den Patriarchen, das auch gegen die Kirche, gegen das, was sie tut. Die Leute verzweifeln, sie wenden sich auch von der Kirche ab.
Darf ich doch noch mal eine Nachfrage stellen? Also, wenn wir daran denken, Sie haben von der theologischen Tradition der Orthodoxie gesprochen. Eusebius von Caesarea in Palästina sagt, wenn der Kaiser Konstantin mit den Bischöfen zusammensaß, dann war das wie ein Vorschein des Paradieses. Also gibt es nicht auch eine Form der theologischen Überhöhung des Staates in der Tradition?
Natürlich kann die Kirche kritisch und auch durchaus gegen den Strom schwimmen. Die Frage ist, was in der Zeit von Konstantin und auch später in der Zeit von Justinian und auch in der Zeit von Konstantin Paläologen, dem letzten Kaiser im 15. Jahrhundert, was damals nötig war. Wenn ich nur noch ein Beispiel nennen kann, Syrien war in aller Munde vor Jahren und es hieß, Assad muss weg. Die Kirchen und alle Religionsgemeinschaften in Syrien haben aber mit dem System, also mit dem politischen System, überleben können dort. Das hat ihnen die Freiheit gegeben zu leben. Viele Kirchen stehen immer noch in Syrien, weil sie unter dem Schutz des Staates standen. Das mag man sehen, wie man möchte. Was ich mir wieder sagen möchte, die Kirche versucht für ihre Gläubigen, für sich, soweit es geht, das Beste zu schaffen. Und vielleicht bedeutet es auch, kurz mit dem Strom mitzuschwimmen oder wie auch immer zu sagen, ja, ich mache das. In Griechenland werden keine Waffen gesegnet, aber es werden die Soldaten gesegnet. Und in dem Segen für die Soldaten heißt es, gib ihnen Kraft, das Land zu verteidigen bei Angriffen von außen und in Friedenszeiten ihr Leben zu leben nach deinem Willen. Wir sagen, um Gottes Willen, hoffentlich kommt es nicht zum Krieg. Aber wenn es dazu kommt, verteidigt euer Land, aber nicht tötet eure Brüder.
Jetzt würde ich gern den ukrainisch-katholischen Priester Thomas Nemeth fragen. Ist es so, dass die ukrainischen Orthodoxien auch eine nationalismuskritische Stimme in gegenwärtigen Zeiten sind? Oder gehören sie nur zur Orchestrierung des Nationalismus mit?
Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, muss ich sagen, weil ich mehr die Westukraine kenne, wo die griechisch-katholische Kirche beheimatet ist. Und ich bin jetzt auch kein Soziologe, ich war jetzt mehr auf eine theologische Frage vorbereitet. Aber ich kann vielleicht sagen, die Kirchen haben eine große Bedeutung gehabt in der Nationalentwicklung im 19. Jahrhundert, weil der Klerus oft der einzige Träger war der Bildung, aber auch der Kulturarbeit in verschiedenen Bereichen. Es geht einfach darum, dass diese Gesellschaft eben geformt wurde, auch mit Hilfe der Kirche, die dann also auch verschiedene Arbeiten geleistet hat für den Alltag, wo dann später Anfang des 20. Jahrhunderts säkulare Kräfte dann das Ruder übernommen haben und die Entwicklung weiter beeinflusst haben, sodass dann die Kirche nicht mehr so wichtig gewesen ist in diesem Prozess. Aber die Kirchen sind trotzdem erhalten geblieben als ein Ort, wo natürlich auch diese Identität mit dieser Komponente auch gelebt wird. Und viele Prozesse sind eben in der Ukraine langsamer verlaufen, als es zum Beispiel bei anderen Staaten war, die schon früher die Möglichkeit gehabt haben, also hier auch die Selbstständigkeit zu erreichen.
Jetzt haben Sie so nett gesagt, Sie sind kein Soziologe, aber die Soziologin sitzt neben Ihnen. Sind die jetzigen Nationalbildungsprozesse in der Ukraine nur nachgeholtes 19. und 20. Jahrhundert? Und welche Rolle spielen orthodoxe Kirchen und Gruppierungen in diesen Nationalbildungsprozessen?
Zum einen ist zu sagen, dass wir ja jetzt nicht jetzt einen Nationalbildungsprozess in der Ukraine beobachten, sondern schon seit 30 Jahren, also mit der Entscheidung der Ukraine, sich unabhängig zu erklären, mit dem Zerfall der Sowjetunion beginnt ja ein Nationenbildungsprozess und der hat ja auch funktioniert mit wechselnden Wahlen und auch, man denke nur an den Maidan, an die Orangene Revolution mit großer Bürgerbeteiligung. Ich denke, was wir jetzt erleben, ist ein Zusammenrücken eines Landes unter dem Eindruck eines brutalen Angriffskriegs. Ich glaube, was an dieser Reaktion der ukrainischen Bevölkerung viele Beobachter überrascht hat, war tatsächlich die Geeintheit auch der Kirchen, der unterschiedlichen Orthodoxien. Denn es ist wichtig, auch dazu zu sagen, dass die ukrainisch-orthodoxe Kirche, die also formal zum Moskauer Patriarchat gehört, den Krieg von Anfang an verurteilt hat. Wir müssen aber noch was anderes betonen, und zwar die religiöse Verbrämung des Angriffs und des Ziels dieser Operation. Also sowohl Wladimir Putin als auch Patriarch Kirill haben mehrmals gesagt, dass es auch ein Ziel des Krieges ist, sozusagen russisch sprechende Personen in der Ukraine, die orthodoxen Glaubens sind, zu verteidigen vor der Einschränkung ihrer Rechte und der Einschränkung ihrer Religionsfreiheit. Dieser Anspruch Russlands, die Ukraine müsse Teil des eigenen Territoriums sein und des eigenen Bestands sein, das ist jetzt eine Form von russischem Nationalismus, diesem russischen Weltbegriff, der viel in den Medien diskutiert wurde, der sehr problematisch ist.
Frau Elzner, ich würde Sie gern fragen, das, was Frau Stöckel jetzt beschrieben hat als russischer Nationalismus gegen die Ukraine. Es gibt doch noch ein zweites Narrativ, nämlich die anti-westlichen Erzählungen der russischen Orthodoxie, also als der verweichlichte Homosexuelle und so weiter und so fort oder homosexuellen Toleranz lebende Westen. Wie verhalten sich diese beiden Narrative zueinander? Spielt das nur eine Rolle für die Überschrift, wir müssen verhindern, dass die Ukraine in diese dekadente westliche Welt fällt?
Also zum einen, es hängt ein bisschen damit zusammen, mit etwas, was mir noch auf der Zunge brennt, was ich gerne noch sagen wollte zu einem davor, bei der Frage nach der Theologie. Ich glaube, das ist wirklich ein Schlüsselmoment, wie wir Theologie verstehen, wenn wir danach fragen, wie viel Theologie da drin steckt. Mhm. Wir tendieren dazu, und die Orthodoxie, glaube ich, noch mal mehr, Theologie zu verstehen als Dogmatik und vielleicht noch Liturgie. Aber was wir an der Stelle ja ausschalten, ist mein Fach, deswegen ist es mir so wichtig, ist die Sozialethik. Und wenn man Sozialethik als Theologie versteht, dann hat man hier ein riesiges theologisches Feld zu bearbeiten und zu beackern. Und Friedensethik, ne, Theologie von gesellschaftlichen Konflikten und so weiter, ist etwas, was wir im Westen viel betrieben haben. Da haben wir die Orthodoxie komplett aus dem Blick verloren in der Hinsicht. Und das fällt uns jetzt auf die Füße, dass wir das nicht verstehen, was das eigentlich mit Theologie dort zu tun hat. Und dass in der Orthodoxie die Entwicklung von einem theologischen Nachdenken darüber, was das gute Leben ist, das ist wenig entwickelt, das entwickelt sich gerade erst. Aber wir sind da eben in keinem guten Gespräch mehr theologisch miteinander. Und das führt eben auch zu dieser Frage nach diesen Werten, nach dem Krieg gegen den Westen und gegen diese Dekadenz im Westen. Das ist ja nicht nur ein orthodoxes Problem und auch nicht nur ein russisch-orthodoxes Problem. Die Diskussionen gehen durch alle Konfessionen quer durch. Und diesen Krieg und auch die Aggression und auch die Gewaltbereitschaft in der Hinsicht haben wir in all unseren Kirchen. Das ist tatsächlich, was in Russland da jetzt hinzukommt, ist eben die politische Macht, die dahinter steht, die bereit ist, das umzusetzen und daraus eine realistische Welt zu konstruieren, wo bei uns immer noch was dagegen stemmt. Und ich würde sagen, diese Resilienz kommt eben auch aus der Sozialethik. Also ne, wenn Sie fragen, wie kriege ich die Ukraine gehört zu uns eigentlich und es ist Teil unserer Welt. Wir müssen die Ukraine verteidigen vor diesen Werten aus dem Westen, die Ukraine bedrohen. Dann sieht man daran, dass Russland, so verkürzt sei, will ich das sagen, keine Ahnung von der Ukraine hat. Denn tatsächlich sind diese Wertedebatten, das war ja absurd zu sagen, im Donbass werden Gay-Pride-Paraden durchgeführt. Der Donbass ist auf der gleichen Werteposition wie der russische Patriarch. Also die Bevölkerung dort würde quasi alles unterschreiben, was der Patriarch in Hinsicht auf westliche Werte und Dekadenz sagen würde. Und genau diesen Teil überzieht man mit Blut und Zerstörung, um sie angeblich zu bewahren vor diesen Werten. Das ist also ja absurd tatsächlich.
Man hört ja jetzt häufiger, schauen Sie nicht nur auf den Patriarchen, schauen nicht immer nach dem Tango-Geiger hin, sondern da gibt es auch viele andere. Also wie soll man das modellieren? Ist das irgendwie ein einsam in seinem Wohnbereich unter der Christ-Erlöser-Kathedrale sitzender und an seiner Rolex spielender Mensch. Wie kann man präziser die Kritik am Patriarchen und die Unterstützung quantifizieren, modellieren?
Quantifizieren ist tatsächlich schwer, weil wir halt eine massive Unterdrückung jeglicher Meinungsfreiheit haben seit vielen Jahren. Und das heißt, wir wissen nicht, was die meisten Priester vor Ort wirklich denken und was sie davon halten. Ich habe bekannte Priester in Russland, die sagen, wir sagen nichts öffentlich, weil wir dann sofort Geldstrafen bekommen, versetzt werden und so weiter. Wir versuchen in unseren Gemeinden, unseren Gläubigen einen Schutzraum zu bieten, wo sie wissen, hier können sie mit ihrer Position sein. Hier sind sie auch sicher, wenn sie sich auch kritisch äußern, wenn sie sich ausweinen müssen über das Elend, was hier passiert und so weiter. Aber das sieht man natürlich nicht. Es gibt einen offenen Brief, gab es im März an Patriarch Kirill, der wurde von 300 Priestern unterzeichnet. Es gibt ungefähr 38.000 Gemeinden in Russland. Das ist so ein bisschen eine Quantifizierung, die aber gleichzeitig eben nichts sagt, weil das Menschen sind, die sehr mutig auch schon vorher in den vorherigen Jahren sich geäußert haben und die zeigen, es gibt diese Menschen. Aber man muss sagen, dass Patriarch Kirill seit 2009 Patriarch diese Kirche absolut zentralisiert hat. Alle Bischöfe sind inzwischen handverlesen. Das sind seine Schüler, seine Leute, die er hochgebracht hat. Metropolit Hilarion, der versetzt wurde, der ehemalige Außenamtschef, war einer der letzten, glaube ich, die nicht in diese Riege von handverlesenen Leuten zählte. Der steht auf keinen, also Kirill ist auf keinen Fall ein einzigartiges Phänomen. Er hat große Unterstützung, auch in der Bevölkerung, weil er, ich würde jetzt mal etwas salopp sagen, einfache Antworten für diese komplizierte Welt anbietet. Und das finden viele wichtig und gut. Aber Patriarch Kirill hat ja durchaus auch im Westen seine Freunde und Unterstützer. Und diese Ideologie, die er vertritt, ist unseren Kirchenführern auch nicht fremd hier. Ist auch eines der Probleme, warum der Widerstand so schwach ist.
Ich wollte Sie gern fragen, es gibt eine lange Tradition ökumenischer Gespräche mit der russisch-orthodoxen Kirche. Und ist ja nicht so, dass das mit dem Wertegegensatz gestern aufgefallen ist. Haben wir das falsch gemacht? Also waren das, auch wieder etwas provokant gefragt, so die klassischen Treffen bei Hagebuttentee in einer evangelischen oder katholischen Akademie, in der man sich bemüht hat, die Konflikte nicht zu deutlich anzusprechen. Und jetzt stellen wir alle ganz erschüttert fest, ach Gott, der Graben ist nicht mehr zu überbrücken.
Also ich gehe jetzt nicht unbedingt vom Hagebuttentee aus, sondern von Karlsruhe, von der Versammlung des Weltkirchenrats. Da wollte man Ökumene leben und erproben. Und das war sehr, sehr spannend. Das war eine russische, eine ukrainische Delegation da. Viele Gespräche von inoffiziell starten. Und ich glaube, der prominenteste ökumenische Dialog ist wahrscheinlich schon der zwischen Moskau und Rom, denke ich. Oder der war jetzt ja auch immer wieder im Gespräch, weil man dachte, Papst Bergoglio könnte etwas bewirken, indem er, also er will ja nach Moskau, aber vielleicht eher, dass er nach Kiew reisen würde. Und da war eigentlich diese Versammlung, so spannend sie war eigentlich sehr enttäuschend, weil die beiden ukrainischen Kirchen, die haben zum Teil auch mit den russisch-orthodoxen Vertretern gesprochen, die ihrerseits aber nicht öffentlich aufgetreten sind. Und eben die ukrainischen Kirchen sind zu zerstritten, bis hin, dass sie gegenseitig die Sakramente nicht anerkennen, dass sie sich die Kirchengebäude streitig machen. Das ist das eine. Kurt Koch, mit dem habe ich reden können, den kenne ich gut von Basel her und halte nicht so viel von ihm. Aber ich habe ihn gefragt, ob er wenigstens hier in Karlsruhe mit all diesen Delegationen, ob russisch oder ukrainisch rede. Und dann sagt er nein, ganz kategorisch nein. Das könne er nicht, würde er mit der einen russisch-orthodoxen Kirche reden, würde die andere vor den Kopf gestoßen und umgekehrt. Und würde er mit dem Moskauer Patriarchat reden, also das war der neue Außenbeauftragte, der Anthony war da, würde er mit dem reden, würden wiederum die Ukrainer erbost sein. Also so, es findet so, also einfach kein ökumenischer Dialog statt. Und man muss vielleicht noch sagen zu Rom, Rom hat sich in den letzten Jahren, natürlich haben wir auch eine gute Beziehung zum Patriarchen in Konstantinopel, zum Bartholomäus, aber sie haben sich so in ihrer Ostpolitik so auf Moskau konzentriert und waren so stolz und erfreut, als sie sich in Havanna Bergoglio und Kirill treffen konnten. Sie haben alles auf diese Karte gesetzt und sind dann eigentlich von der Geschichte bestraft worden. Die haben ja in ihrem Papier haben sie gesagt, dass sie einen gemeinsamen quasi Feind haben oder den sie bekämpfen wollen, das ist der Islamismus. Und waren völlig überrascht, dass jetzt die große Aggression von einer christlichen Seite kommt.
Unser Auswärtiges Amt hat ja denen, die Karlsruhe veranstaltet haben, empfohlen, die Russen auszuladen.
Das kann ich zum Teil verstehen. Aber nur zum Teil.
Vielleicht stelle ich zuerst Thomas Nemeth und dann Ihnen die Frage, wenn wir dieser Beurteilung folgen, und dafür spricht ja manches, dass auch die bisherige Form des Gespräches in eine Sackgasse geraten ist, was macht man dann? Denn ich meine, es gab ja die schöne, provokante Äußerung der Altbundeskanzlerin, die nach langem Schweigen sich wieder äußerte und sagte, man braucht ja irgendeinen Plan, wie es mal mit Russland weitergehen soll. Also es muss ja irgendwie, man kann ja Politik nicht nur für morgen machen, auch Kirchenpolitik nicht, sondern muss sie auch für übermorgen machen. Wie kann es denn in dieser Kirchenpolitik und Ökumenepolitik für übermorgen mit der russisch-orthodoxen Kirche weitergehen? Das ist vielleicht an eine unierte Kirche, an den Priester einer unierten Kirche gestellt. Eine besonders schwierige Frage, Thomas Nemeth.
Lassen Sie mich vielleicht eine provokante Gegenfrage stellen, vielleicht als Gedankenanstoß, weil ich bin ja mit einer Ukrainerin verheiratet und habe viele ukrainische Freunde. Wir fragen uns eigentlich immer wieder, was die Christen im Westen und besonders auch die evangelischen Christen in Deutschland an der russischen Kirche so fasziniert hat. Weil es natürlich auch andere orthodoxe Kirchen gibt und da steht aber irgendwas dahinter. Ist es jetzt die Größe dieser Kirche oder ist es etwas, was man sozusagen in der eigenen Kirche vermisst? Also ich denke, eine Art der Selbsterkenntnis ist in diesem ökumenischen Situation jetzt, glaube ich, ganz besonders wichtig, weil wir ja auch immer mit bestimmten Vorstellungen an die Sache herangehen, weil man natürlich auch erkennt, dass da jetzt wirklich auch ein toxisches Umfeld da ist. Also geht es jetzt um Diplomatie oder Konsens oder geht es darum, dass man für gewisse Prinzipien einsteht, wie zum Beispiel Wahrheit. Russland operiert ja auch damit, hier ein großes Land und die russisch-orthodoxe Kirche eine große Kirche zu sein. Und vielleicht ist jetzt auch eine gewisse Chance, dass man sich selber in den Spiegel blickt und dass vielleicht auch, indem man den anderen Spiegel vorhält, eben gerade auch der russischen Seite hier die Chance entsteht, aufgrund einer gewissen rationalen Basis auch weiterzukommen. Wobei hier natürlich die Deutschen jetzt mit Immanuel Kant und Co. natürlich hier eine besondere Grundlage haben. Ich weiß nicht, ob es bei den Russen jetzt auch so diese entsprechenden Gestalten gibt.
Sie würde ich ja auch gern fragen, also wenn Sie jetzt vom Patriarchen in Konstantinopel in seinen Stab gebeten würden und der würde fragen, was soll ich denn jetzt machen, da meine Aufrufe zum Frieden auch überhaupt keine Wirkung haben, sondern im Gegenteil, der Präsident der Russischen Föderation einen Eskalationsschritt nach dem nächsten einleitet. Was also, soll der machen?
Ich
Kirchenbannen?
Ich sehe es in absehbarer Zeit nicht kommen, dass er das tut, dass er mich in seinen Stab beruft, zum Glück in seinen Stab beruft.
Damit sind Sie freier, ihm einen Rat zu geben.
Genau. Ich danke Herrn Nemeth für die Gegenfrage, die er gestellt hat, weil es tatsächlich so ist, das hatten wir im Vorhinein auch gesagt, endlich werden wir Orthodoxe wahrgenommen. Es ist so, wie die Leute mich immer fragen, Anfang Januar, ihr habt ja jetzt erst bald Weihnachten. Ich sage, nein, nicht alle Orthodoxen feiern im Januar Weihnachten. Also es gibt eine Gruppe, die feiert im Januar und es gibt eine große Gruppe, die feiert im Dezember mit Ihnen allen. Endlich setzt man sich mit Orthodoxie auseinander. Es ist tatsächlich so weit gekommen, dass wir Orthodoxe in unserer Familie, dass wir jemanden haben, der sagt, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Ich will mit euch nicht mehr an einem Tisch sitzen. Und zwar nicht an irgendeinem Tisch, sondern am Tisch des Herrn. So, also tatsächlich keine eucharistische Einheit mehr. Das ist für uns theologisch untragbar und nicht nachvollziehbar, denn es geht hier nicht um ein dogmatisches Problem. Ein ganz bestimmtes, ein wunderbarer Moment, wenn ein Vorsteher der Gefallenkirche zelebriert ist, dass er alle Vorsteher der anderen Kirchen memoriert. Und das macht der ökumenische Patriarch immer noch. Und das macht der Patriarch von Alexandrien immer noch, dem der Patriarch von Moskau die Gemeinschaft genauso aufgekündigt hat wie dem Erzbischof von Griechenland und Zypern. Sie memorieren ihn weiter. Nicht, weil sie gutheißen, was er tut, sondern weil sie sagen, gebe Gott, dass er versteht, dass das der falsche Weg ist. Mhm. Ich bin einer derjenigen, der von Anfang an gesagt hat, nein, der ökumenische Dialog oder die Bemühung, die Tür aufzuhalten Richtung Moskau, wird nicht geschlossen. Wir sind uns aber klar, glaube ich, dass nicht nur die Frage nach den Gaslieferungen noch in 10 Jahren genauso präsent sein wird, sondern genauso nach unseren Beziehungen zu dieser Kirche, zur Kirche in Russland. Der Patriarch sagte, also Patriarch Kirill sagte in einer Sendung vor einigen Jahren, wir verstehen uns in Europa als die einzige letzte verbleibende ethisch-moralische Instanz. Allein das muss uns zu denken geben. Also parallel zu dem Prozess der Nationalbildung in der Ukraine hat ein Prozess stattgefunden in Russland Frau Elzner, wir haben das damals gesagt, in Wirkung der Verhärtung eigentlich der Fronten. Ja, also wo Leute sich immer weiter entfernt haben von ökumenischem Dialog, vom Miteinander, von der Gesprächsbereitschaft. Gleichwohl würde ich nie dem Patriarchen raten, unterbrechen Sie die Beziehungen, brechen Sie den Kontakt ab, bleiben Sie dabei, verharren Sie dabei. Es gibt auch eine Zeit nach Patriarch Kirill. Wir müssen den Menschen, die in Russland der Kirche angehören und sich dagegen sträuben, dagegen aufstellen, signalisieren, wir sind da, um euch die Hand zu reichen. Nicht, weil wir schadensfroh sind, im Gegenteil, weil wir euch helfen wollen, aus dieser Misere rauszukommen.
Ich würde am Schluss Frau Stöcke und Sie, Frau Elzner, fragen, was kann man tun, um die friedensbereiten Kreise in Russland zu unterstützen? Oder ist das jetzt so eine naive Frage von jemand, der nicht aushält, dass man im Augenblick gar nichts wirklich tun kann?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, also ich habe mich in der Forschung und seit ich Studentin bin, 20 Jahre lang intensiv mit Russland beschäftigt, bin oft dorthin gereist, habe viele Bekannte und sehr viele meiner Bekannten haben Russland tatsächlich verlassen in diesen letzten Monaten. Es ist schwer zu sehen, wie verzweifelt viele auch von ihnen sind mit der Lage, in der sich ihr Land befindet und ihre Gesellschaft befindet und wie mutlos. Und insofern fällt es mir auch schwer, aus meiner sicheren Position jetzt irgendwas zu sagen, im Sinne von, was sollen wir tun, wenn es auch viele meiner Freunde und Bekannten, die Russland verlassen haben, eigentlich nicht wissen. Ich meine, eine Sache, wo ich mir sicher bin, was wir in der Forschung tun können oder was sozusagen die Religionssoziologie, die sich mit Russland beschäftigt, tun muss. Wir müssen lassen von unserer Fixierung auf das Moskauer Patriarchat, die nicht nur in den ökumenischen Beziehungen galt, sondern auch oft in der Forschung galt. Die russische Orthodoxie ist viel größer als die Kommandozentrale rund ums Moskauer Patriarchat. In dem Sinne, ich denke, was können wir tun, um Menschen in Russland zu unterstützen, die Frieden wollen? Wir können sie sehen, wahrnehmen in ihren Situationen und eben lassen von unserer Fixierung auf die Führungsstrukturen, die Kommandozentralen. Also das wäre vielleicht meine Antwort.
Ich kann ganz kurz einflechten, bevor ich Ihnen das Wort gebe. Ich werde nie vergessen, wie zu mir der Vizepräsident der Russischen Akademie der Wissenschaften sagte, Putin wollte, dass wir bestimmte Leute zuwählen. Das haben wir selbstverständlich nicht getan. Jetzt sind wir bei ihm nicht mehr so gut angesehen. Dieser Vizepräsident ist vor einigen Tagen vom Dach gefallen. Es ist im Augenblick ein lebensgefährliches System, das muss man sich, glaube ich, auch immer klar machen. Ja. Für den, wer sich zum Protest entschließt, tritt mit seinem Leben für diesen Protest ein.
Ich glaube, dass wir diesen Menschen sehr viel helfen können, sie unterstützen können. Helfen klingt immer so ein bisschen armselig. Sie unterstützen können auch vor allen Dingen, denn es sind ja sehr viele hier. Wir haben ja in Deutschland orthodoxe Gemeinden, russische orthodoxe Gemeinden, ukrainische orthodoxe Gemeinden inzwischen, die anderen Orthodoxien, die auch viele Geflüchtete aufgenommen haben. Wir haben ja die Menschen inzwischen auch hier vor Ort. Und das Gespräch zu suchen, auch mit beiden. Wir sehen ja, dass diese geflüchteten Gruppen jetzt gegeneinander ausgespielt werden. Ne? Die sollen die lieber nicht kommen. Und mit Recht, viele Ukrainerinnen, die hier sind mit ihren Kindern, haben mit Recht Angst vor den russischen Deserteuren quasi und Soldaten, die da jetzt kommen, weil sie sagen, wie soll das gehen? Also da entsprechend differenziert zu sein und das wahrzunehmen, was es da für Konflikte gibt, mit den Leuten direkt zu sprechen, halte ich für unsere Verpflichtung. Und ich glaube, es ist unsere Verpflichtung theologisch an unseren Fakultäten und ökumenischen Gesprächen, mit dieser Ideologie aufzuräumen. Denn ich glaube, dass wir das den Menschen tatsächlich auch dort, auch in Russland schuldig sind, die genauso darunter leiden, dass angeblich diese westliche Dekadenz alles zerstört und nicht christlich sei, dass wir das in unseren eigenen Kirchen irgendwie auf die Reihe kriegen, denn wir sind da Komplizen tatsächlich. Und das halte ich, glaube ich, so theologisch gesprochen für unsere größte Verantwortung.
Wenn Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Gefühl hatten, warum durften wir eigentlich nichts fragen? Links und rechts ist zu essen und zu trinken aufgebaut und alle auf dem Podium hier stehen Ihnen nach dem Genuss einer Brezel und eines Glases Wein oder Wassers für Ihre eigenen Rückfragen zur Verfügung. Das schien uns die bessere Art und Weise zu sein.
Soweit das Berliner Religionsgespräch vom 4. Oktober 2022 aus dem Leibniz-Saal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Dessen Präsident Christoph Matschies hatte, da ich verhindert war, dankenswerterweise die Moderation übernommen. Und er hat zum Schluss einen wichtigen Grund genannt, warum es sich lohnt, bei der Aufzeichnung unserer Foren vor Ort zu sein. Es gibt die Möglichkeit zu persönlichem Gespräch. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.